Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für diesen Sonntag steht bei Johannes im 13. Kapitel, die Verse 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder, dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Liebe Gemeinde, Liebe geht durch den Magen, das wissen Sie. Und jetzt verbinden Sie dieses Wissen mit dem, was Johannes berichtet. Die Ankündigung des Verrats haben wir in allen Evangelien an derselben Stelle, nämlich nach Beginn des Abendmahles. Jesus ist mit seinen Jüngern. Liebe geht durch den Magen. Das ist verbunden mit einer ganz alten Kultur, die in Griechenland schon anfängt und sich zieht bis hin nach Korea, dass man nämlich dem lieben Gast das Essen bereitet und gibt. Als ich das Studium begonnen hatte und im Studentenwohnheim wohnte, habe ich für einen Mitstudenten, den Kostas Amanatidis, einen Griechen, ein Paket angenommen. Und er hat mich dann eingeladen in sein Zimmer, hat gesagt, wir essen was zusammen. Und dann haben wir uns hingesetzt, er hat ein Brot genommen, ich habe ein Brot genommen und er hat das Brot bestrichen mit Butter und belegt mit Käse und dann reicht er es mir. Und ich war sehr überrascht und für ihn war das völlig normal und sagt, nein, also das machen wir in Griechenland so, wenn wir einen lieben Gast haben, dass wir ihm das Essen bereiten und geben. Und dasselbe habe ich in Korea auch so erlebt. Liebe geht durch den Magen. Und diese Liebe, die durch den Magen geht, stellt eine Beziehung her, die ebenfalls in diesen Ländern eine besondere Bedeutung hat. Ein anderer Mitstudent, Tamer, der nach Tübingen gekommen war, um Theologie zu studieren, erzählte, dass in seiner Heimat Christen vom Staat verfolgt werden. Und er arbeitete im Teppichgeschäft seines Vaters, als ein Polizist hereinkam. Und er hat ihn höflich bedient und hat ihm einen Kaffee gemacht. Und dann ging der Polizist wieder. Am nächsten Tag kam er zurück und sagte: Ich habe jetzt erfahren, dass du Christ bist. Aber wir haben zusammen Kaffee getrunken. Ich darf dich nicht verraten. Liebe geht durch den Magen. Es wird eine Beziehung hergestellt, die Bedeutung hat. Und erst das macht ja Verrat möglich. Und dieser Verrat, diese Untreue, Abkehr, Kälte ist das, was das Neue Testament Sünde nennt. Dass ich zurückweise, dass Gott sich mir zuwendet. Zuwendung ist für uns heute nichts Besonderes mehr. Zuwendung ist ein Trinkgeld, etwas Unentgeltliches und darum vor allem etwas nicht Notwendiges, etwas Ungebetenes und darum unerheblich. Aber für die Bibel ist es von großer Bedeutung. Die Bibel präsentiert genau das, diese Zuwendung als das Evangelium. Es ist nicht notwendig, es ist aber auch nicht aus Zufall. Wir sind heute zwischen diesen beiden Extremen. Entweder haben wir eine Kette von Ursachen und sagen, naja, also das ist notwendig, ist das so passiert oder muss das so sein, oder etwas ist völlig zufällig und wir sind total überrascht. Und dazwischen ist die Zuwendung. Ein überreiches Geschenk, das aus freien Stücken denen gegeben wird, die es aus freien Stücken empfangen. Und Jesus nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und er lehnt diese Liebe ab. Für sein Leben eine Katastrophe. Denn liebe ich Gott nicht, dann muss ich ihn fürchten. Und dafür, dass ich Gott fürchten muss, dafür sorgt der Satan. Ein hebräisches Wort, das man übersetzen kann und dann heißt es Widersacher. Schon 1793 schreibt ein deutsches Wörterbuch, das Wort Widersacher ist sehr alt. Und es wird eigentlich nur noch in der Bibel und auf der Kanzel gebraucht. So ist es geblieben. Aber es erklärt dann, der Widersacher ist ein feindseliger Gegner vor Gericht. Einer, der darauf aus ist, dass ich verurteilt werde. Und wie das Leben wird, wenn ich so einen feindseligen Gegner in mir habe, das können Sie sich vorstellen. Goethe lässt es den Mephisto im Faust so sagen: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Wer auf diese Stimme hört, die ja auch noch aus mir selber kommt, ein Teil von mir ist, so schreibt das Goethe auch. Die Stimme, die stets verneint, was ich denke, tue, bin und darauf hinweist, dass alles eigentlich wert ist, dass es zugrunde geht. Menschen können sich in eine solche Lage bringen, dass sie diese Stimme in sich nicht mehr überhören können, sondern ihr Recht geben, weil sie Recht hat. Und als er den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Und innerlich wird es dann auch Nacht. Wenn dieser feindliche Gegner vor Gericht in mir kräftig wird. Jesus ist gekommen als ein Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bei jeder Taufe wird das gesagt, und das ist sehr wichtig. Unsere Bibel streitet dagegen, dass unser innerer Feind vor Gericht es uns dunkel macht. Dass wir auf die Stimme dieses Widersachers hören, ist nicht Gottes Plan. Er hat Recht, der Widersacher, mit dem, was er sagt. Denn er kommt ja aus uns und kennt scheinbar alles ganz, ganz genau. Von daher stimmen wir ihm ja auch zu, er hat Recht. Und er kann, wie wir in der Bibel lesen, bei der Versuchungsgeschichte Jesu, Er kann die Bibel besser als wir. Und er kann uns sehr schön davon überzeugen, was für welche wir sind, Menschen, die es wert sind, unterzugehen. Aber es ist nicht Gottes Plan, dass wir auf diese Stimme hören, auch wenn oder gerade weil sie recht hat. Nun ist es allerdings keine einfache Sache, diese Stimme zu ignorieren. Wir möchten ja immer gern etwas in der Hand haben, auf das wir uns verlassen und stützen können, was aus unserem eigenen kommt. Und dann gehen wir gern in einen Disput mit unserem inneren Feind und Gegner, der vor unserem inneren Gericht aber viel schlauer ist als wir. Und wir können diesen Streit nicht gewinnen. Dass wir gewinnen in diesem Streit, liegt in eines anderen Kunst und Gewalt. Und darum wird es entscheidend sein, dass wir neben dem Widersacher Jesus als den Fürsprecher in uns aufbauen. Er ist derjenige, der mich aus dem Gericht freikauft. Er ist der, der sich über mich aus freier Liebe erbarmt, der vor mir einen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde. Und damit lenkt er nicht nur vom Feind ab, sondern lässt auch die Liebe durch den Magen gehen und stellt eine Beziehung her. Darum ist das Abendmahl so wichtig. Und doch haben wir die Unart, dass wir das Fühlen der Sünde und des Verrats nicht ignorieren können, dass wir also die Vergebung der Sünden nicht so ergreifen können, wie wir es sollten, sondern wir behalten sehr gerne das Fühlen der Sünde. Das Vergeben der Sünden sollten wir ergreifen. Ein Luther-Zitat dazu. Er sagt, denn mit dem Glauben an die Vergebung der Sünden ist es genauso, als wenn jemand mit einem geladenen Gewehr auf dich zielte und jetzt auf dich abdrücken wollte. Und du solltest dennoch glauben und sagen, es ist nichts, es ist alles in Ordnung. Das ist schwer. Das ist aber das, was wir zu lernen haben. Es ist wert, das zu lernen und die Vergebung der Sünden so zu ergreifen. Wir werden ein Leben lang damit zu tun haben. Das lernen wir nicht aus. Johannes berichtet hier von der besonderen Stunde damals, in der nach 2,5 Jahren Gemeinschaft der Jüngerkreis zerbricht. Judas übergibt Jesus an die, welche im Alten Testament die Hirten des Volkes genannt werden. Das Wort, das da für übergeben steht, wird auch benutzt, wenn ein Arzt jemanden an einen anderen überweist. Also aus meiner Fürsorge kommst du jetzt in die Fürsorge eines anderen. Ich überweise dich, ich bin mit dir fertig, jetzt ist ein anderer dran. Man hat ja viel überlegt, was war mit dem Judas los. Vielleicht überweist er Jesus an die Hirten des Volkes in der Hoffnung, dass beide, Jesus und er, da gut aufgehoben sind. Gab es doch auch in der Familie Jesu erhebliche Bedenken, ob er sich noch innerhalb dessen bewegt, was den jüdischen Glauben ausmacht. Und vielleicht ist es darum nicht schlecht, wenn die Hirten einmal draufschauen. Was Judas erfahren muss, ist die tiefe menschliche Tragödie, dass die Leute, die Hirten zu sein scheinen, es nicht sind, sondern sie sind, wie das Alte Testament sagt, Mietlinge, die sich nicht kümmern. Und sich den Mietlingen anzuvertrauen, ist eine Katastrophe, weil sie kein Band der Treue mit den Schafen verbindet. Jesus hat mit dem Bissen ein Band der Treue geknüpft. Aber zwischen den Mietlingen und den Schafen ist so ein Band der Treue nicht. Das merkt Judas zu spät. Er bleibt sich selbst und dem inneren Feind vor Gericht überlassen. Und die Bibel sagt, das ist nicht gut. Demgegenüber sehen wir in der Passionsgeschichte, wie Jesus sich erweist als der gute Hirte. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Judas ging nochmal zu den hohen Priestern und hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Was sagen sie? Hau ab, wir haben mit dir nichts zu tun, sieh du selber zu. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und es wird ja in der Kirche manchmal darüber nachgedacht, was ist mit dem Judas, können wir den nicht irgendwie rehabilitieren? Aber das ist genau der menschliche Fehler, dass man dann wieder etwas sucht und sagt, nee, das ist nicht schlimm, das ist doch gut und Blödsinn. Wenn wir anfangen, uns selber zu rehabilitieren und versuchen, selber uns zu verteidigen, das führt zu gar nichts. Jesus ist der Mann, der uns rettet, der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.